1 Talk. Jetzt mit Uwe Berndt.
In der Schweiz ist so manches anders. Vielleicht können wir ja sogar ein bisschen was von unseren Nachbarn lernen. Deshalb sind wir heute zu Gast in Zürich. Dieser Mann hier ist wirklich einzigartig. Wir reden heute mit Antoine Goetschel. Schönen guten Tag.
Grüß Gott, Herr Berndt.
Darf ich mit einem Blick unter den Tisch beginnen? Sie wissen schon, was kommt.
Oh, ich habe Hosen an.
Hosen, ja, darum geht es nicht. Sind die Schuhe aus Leder?
Meine Schuhe sind aus Leder, sind schöne, tolle Schuhe. Und ich denke, als ich sie angeschafft habe, die reichen wieder 30 Jahre wie
30
die
Jahre.
Vorgänger.
Also, das heißt, Sie machen sich schon Gedanken darüber, ob das in Ordnung ist, Lederschuhe zu tragen.
Ja, klar. Ja. Lieber ein Paar, das lange hält, als jede Saison drei Paar günstige Lederschuhe aus Billiglohnländern, wo man nicht weiß, ob man die Kinderarbeit fördert oder schlechte Tierhaltung, dann lieber gut. Und ich mag Leder und habe an meiner persönlichen Lebenshaltung sonst das eine oder andere angepasst.
Ihre Schuhe sehen aus, als wären sie nagelneu, also tipptopp gepflegt.
Ja, schon gut. Ja.
Also, Sie merken schon, die Frage, ob man Tiere nutzen oder gebrauchen darf, die treibt ihn um. Antoine Goetschel hat sich den Schutz der Tiere zur Aufgabe gemacht und das als Jurist. Er hatte bis vor kurzem ein Amt inne, das es nur in der Schweiz gegeben hat, Rechtsanwalt für Tierschutz in Strafsachen. So manches Tier hat er schon vor Gericht vertreten. Hunde, Fische, sogar Schlangen zählten zu seinen Mandanten. Und darüber hat er jetzt ein spannendes und streitbares Buch geschrieben. Zwei traurige Hundeaugen schauen mich an. Man sieht noch die süßen Schlappohren und darüber ganz fett der Titel Tiere klagen an. Dieser Buchtitel springt einem beim Stöbern in der Buchhandlung geradezu ins Auge und wir werden heute Morgen herausfinden, was damit wohl gemeint ist. Antoine Goetschel hat dieses Buch geschrieben. Bevor wir uns um Ihre Thesen im Einzelnen kümmern, müssen wir aber mal beschreiben, was das für ein außergewöhnliches Amt ist, das es bis vor kurzem im Kanton Zürich gab, also ein Tieranwalt. Nicht selbsternannt, sondern hochoffiziell. Was war die Aufgabe dieses Tieranwalts?
Der Tieranwalt, ein Amt, das 20 Jahre lang bestanden hat, ich war der dritte Amtsträger für 3 Jahre, vertrat Tiere in Strafverfahren gegen Tierquäler. Die meisten Tierquäler waren ja die Halter selber. Und ich konnte dann Einfluss nehmen auf Strafverfahren, ich konnte Strafen fordern, ich konnte Einstellungsverfügungen anfechten und dadurch hatten die Tiere eine eigene Stimme und das war und ist weltweit einzigartig.
Wer waren so Ihre Mandanten?
Überwiegend waren es, wenn man den Begriff Mandant hier missbrauchen darf, ja. Hunde, dann war es Rindvieh, dann waren es Katzen und andere Heim- und Nutztiere. Ganz selten kamen dann Versuchstiere, da gab es Reptilien und hier und da ein Wildtier.
Eine Mandantin war sogar mal eine Riesenschlange. Was war Ihr Anliegen?
Ach, die Riesenschlange wurde von einer überforderten jungen Dame gehalten, die der Polizei nicht gemeldet hat, dass die Schlange entwichen sei. Als die Schlange wieder gefunden wurde, 6 Monate später, wollte sie die Schlange nicht mehr zurück, weil, wie sie der Polizei gesagt hat, die Schlange ihr noch zugezischelt haben soll, es sei okay, dass die Schlange jetzt die Halterin verlässt. Aha. Und 6 Monate später kam sie zurück und dann befürchtete die überforderte Tierhalterin eine Art Rache und gab sie dann frei. Und viele, viele solcher Fälle landeten auf meinem Pult, von denen ich den Eindruck hatte, dass die Halter eigentlich eingestanden haben oder eingestehen mussten, dass sie mit der Haltung ihrer Tiere überfordert waren.
Mit einer Riesenschlange kann man schnell überfordert sein. Was haben Sie dann vor Gericht gemacht mit diesem Fall?
Ich hätte gerne eine höhere Buße ausgesetzt gesehen. Es waren einige 100 Franken dann und war in dem Fall zufrieden, wo sie gesagt hat, sie hätte ihren Teil gelernt und sie würde keine Schlangen mehr halten wollen. Dann war ich ganz zufrieden, dass sie überhaupt gebüßt worden.
Letztes Jahr wurde das Amt dann abgeschafft, nach fast 20 Jahren. Woran lag es? Haben Sie es mit dem Tierschutz übertrieben?
Ach, die Politik. Vorgeschoben war das Argument, dass die Schweiz jetzt ähnlich wie Deutschland eine bundesweite Strafprozessordnung sich verpasst hat. Das Bundesamt für Justiz hat gemeint, damit sei das Amt des Tieranwaltes nicht vereinbar. Und im Zuge einer eidgenössischen Volksinitiative, die das Amt in der ganzen Schweiz einführen wollte, aber die Initiative wurde überall abgelehnt, wurde das Amt dann auch im Kanton Zürich abgeschafft. Und das gibt mir jetzt die Möglichkeit, mich freier zu äußern, für einen Tieranwalt jetzt Werbung zu machen, vielleicht gerade auch in der Bundesrepublik Deutschland, wo ich vielleicht 100-mal mehr Tieren Gutes tun kann als in der Schweiz, wo ich mich jetzt seit 25 Jahren eingesetzt habe.
Aber wenn die Mehrheit der Bevölkerung das abgelehnt hat, woran lag das denn dann? Haben Sie vielleicht die Bauern zu stark angegriffen? Haben Sie denen das Leben schwer gemacht?
Also man kann natürlich die Fackel der Wahrheit nicht durch eine Menschenmenge tragen, ohne dass der eine oder andere Bart angesenkt wird. Und dann gab das eine das andere, wo man sich dann gesagt hat, lasst uns darauf verzichten, auch zu sehen, dass vor 20 Jahren meiner Wahrnehmung nach Ethik was war, was die gesamte Gesellschaft als Thema beschäftigt hat. Und jetzt nehme ich es so wahr, Umgang mit Tieren oder so ist eher Privatmeinung und nicht mehr einhellig, dass man sagt, es sollte den Tieren jetzt besser gehen.
Antoine Gatschel in HR1. Wer sich mit so viel Energie für die Rechte der Tiere einsetzt wie Antoine Goetschel, der muss irgendwie Impulse dafür bekommen haben, vermutlich schon in der Kindheit. Das wollen wir jetzt mal herausfinden. Sind Sie mit Tieren aufgewachsen?
Kaum. Ich muss gestehen, dass ich zu meiner Schande ein Meerschweinchen hatte, mit meinem Bruder zusammen, aber weder er noch ich haben uns richtig dem Meerschweinchen angenommen, was meistens meine Mutter.
Wie hießen die Meerschweinchen?
Ach, das war Butzi und Praline.
Butzi und Praline.
Ja, aber mit dem, was ich seither weiß, muss ich sagen, Meerschweinchen eignen sich gar nicht als Heimtiere. In der Schweiz ist das Halten von Meerschweinchen in Einzelhaltung jetzt untersagt, weil man deren soziale Anliegen kennt und umsetzen will. Und das ist also kein Ruhmesblatt in meiner Geschichte. Jedenfalls, mich haben immer Fragen des Minderheitenschutzes, religiöser Minderheiten oder von Anwälten mit anderen Ansichten fasziniert. Und so genannt per Zufall bin ich in das Thema während oder gegen Ende meines juristischen Studiums geschlittert. Ich hatte früh Geld verdienen wollen oder sollen, weil ich schon früh eine Familie hatte, habe diesen Job angenommen, alle Erlasse zusammenzutragen, die das Tier betreffen im schweizerischen Recht.
Sie haben mal 34.000 Erlasse auf Tierinteressen geprüft.
Es waren 34.000 Seiten damals, das gesamte Bundesrecht, das Recht, das für die ganze Schweiz einheitlich geregelt wurde. Also da habe ich mich 3 Monate zurückgezogen, Blatt um Blatt durchgelesen, gab noch keine Computer, sondern so Randlochkarten. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere Hörer daran. Das habe ich gemacht deshalb, weil, wie ein alter Arbeitsrechtsprofessor Manfred Rehbinder mir während des Studiums gesagt hat, Rechtskenntnis erleichtert die Rechtsfindung ungemein.
Aber gehen wir noch mal ein bisschen zurück in die Kindheit. Also ich wollte herausfinden, wie Ihre Tierliebe entstanden ist. An den beiden Meerschweinchen hat es offenbar nicht gelegen, weil Sie die gar nicht artgerecht behandelt haben. Ja. Kommt das vielleicht von Ihrer Mutter oder so?
Meine Mutter war eine großartige Person, welche Tiere noch gut mochte. Sie ist in Frankreich aufgewachsen, auf dem Land als Tochter eines jüdischen Landarztes, der verfolgt wurde. Sie mochte es, aber sie war nicht so die Betatscherin. Mhm. Mein Vater war auch nicht so der Betatsch, war eher etwas unbehend. Was mich am Tierthema interessiert hat, ist, darum habe ich das mit dem Minderheitenschutz Ihnen unterzujubeln versucht, die Vorstellung, dass wir bei den Tieren in rechtlicher Hinsicht eine Gruppe von Lebewesen haben, denen es vom Recht her nicht gut geht. Tiere waren damals, als ich das begonnen habe, in der Schweiz noch eine Sache. Tiere hatten keine Vertretung, hatten keine Würde. Und es wurde über die Köpfe der Tiere hinweg bestimmt. Der Tierschutz hatte praktisch nichts zu sagen. Und das hat mich fasziniert, wie ich eine Rechtsordnung gestalten kann, um dem, was Sie und ich Tieren gegenüber empfinden, tatsächlich auch Nachdruck zu verleihen. Ich wollte eigentlich einen klitzekleinen Beitrag zu einer menschlicheren Rechtsordnung schaffen. Ich wollte verhindern, dass eine Frau ausgelacht wird vom Arbeitsrichter, wenn sie sagt, sie konnte 2 Tage nicht arbeiten, weil sie zusehen musste, wie ihre Katze überfahren wurde, und sie musste dann neben der Katze sein beim Tierarzt, dass man sagt, die Gefühle des Menschen zum Tier sind auch schützenswert. Hartherzige Richter kann man nur durch weichherzige Gesetze umstimmen.
Das heißt, das ist für Sie eine Frage des Mitfühlens und auch der Gerechtigkeit.
Ja, ich wollte eigentlich eine Minderheit, am Beispiel jetzt der Tiere, mit ins gesamtgesellschaftliche Boot nehmen, also einen kleinen Beitrag hierzu leisten. Weil ich schon sehr jung Vater wurde, hätten es auch Kinder sein können, als Beispiel einer Art Aufstehens für Fairness einer Minderheit gegenüber.
Und was er da konkret alles tut, darüber reden wir gleich weiter. Anton Götschel in HR1. Mit Uwe Bernd und Antoine Götschel, Autor des Buches Tiere klagen an. Jetzt geht es um Ihren Musikgeschmack und da springt ein Name ins Auge. Sie sind verwandt mit Rachmaninow.
Ja, da kann ich nichts für.
Nein,
das ist aber auch kein Vorwurf. Meine Mutter war gebürtige Rachmaninow. Er war, wie man sagt, mein Urgroßonkel, und ich stand immer etwas unter der Erwartung. Ich habe früh Musik gespielt, mit 6 Jahren Klavier. Dass aus mir was wird.
Ein zweiter Rachmaninow.
Nee. Er hatte ein eigentlich recht unglückliches Leben, habe ich erfahren. Ich bin jetzt auch gut bekannt und anwaltlich unterwegs für seinen Enkel und für eine Stiftung, Sergei Rachmaninow, und darf manchmal an internationale Konzerte und die Musiker kennenlernen.
Und wenn Sie mit so einem berühmten Mann verwandt sind, wahrscheinlich mussten Sie als Kind dann auch gleich seine Werke üben. Ja. War das schön, oder hat man Sie damit sozusagen belastet?
Ich habe mich dann belastet und gefunden, ich müsse bestimmte, vielleicht auch bloß im Raum stehende Erwartungen erfüllen. Als ich 9 war, es geheißen, oder wenn du überhaupt fleißig üben würdest, kriegst du mit 12 einen Flügel und so. Und einen Flügel hat es wie nicht gegeben. Und wenn ich jetzt Musik mache, dann spiele ich eher Ukulele. Das macht Riesenspaß und es soll ja Freude machen. Aber ich fühlte mich gerne an Anforderungen gemessen, wo ich auf dem Weg war, die zu erfüllen, aber bei objektiver Betrachtung unmöglich erfüllen kann. Da setzte ich mich selber unter Druck. Und jetzt mit meinen über 50 Jahren auf dem Buckel, denke ich, es ist die Zeit, auch die Ernte einzufahren und nicht jeden Tag wieder frisch anzusehen.
Gut, wenn wir jetzt ein ganzes Werk von Rachmaninow für Sie spielen würden, hätten wir keine Zeit mehr, uns zu unterhalten. Deshalb bin ich dankbar, dass Sie auch einen Bezug zur Pop- und Rockmusik haben. Ihr erster Musikwunsch, nicht Rachmaninow, vor allem nicht so schwer.
Hoffentlich. Er hat sehr leichtes, luftiges und lustvolles.
The House Martins, passt wunderbar.
Ja, ist doch schön. Caravan of Love. Kitschig, aber schön, aber kitschig, aber schön. Und es soll Freude machen. Und nicht zu viel hinterfragen. Caravan of Love, House Martins.
Warum landet die Katze auf dem Schoß und der Fisch in der Pfanne? Das ist eine der Fragen, die Antoine Götschel in seinem Buch stellt. Die einfache Antwort könnte lauten, weil die Katze nicht schmeckt. Aber das sehen Sie wahrscheinlich anders. Was wollen Sie mit dieser Frage diskutieren?
Die Katze schmeckt einigen Leuten schon, die noch Katzenfleisch essen. Ich wollte dieses Paradoxon zum Anlass nehmen, unser sehr gespanntes, zwiespältiges Verhältnis darzulegen. Die Reaktionen auf das Buch sind tatsächlich so, dass viele Menschen mir dann sagen, sie hätten eine andere Optik erhalten, dass sie sich sagen, ja, weshalb gehen wir einfach über die Köpfe der Fische hinweg, sehen darin eigentlich gar nicht rechte Lebewesen, sie schmecken nur auf dem Teller, verhätscheln. Andererseits wieder Hunde und Katzen finden Tierversuche an Mäusen okay, aber ja nicht an Primaten. Und dann frage ich mich, ist es gerecht, Tiere nach gleichsam emotionalen Kriterien zu schützen, nämlich dann, wenn sie knufflig sind, große Augen haben, zur Kommunikation fähig sind, sollten Tiere nicht in ihrer Eigenheit und in ihren Fähigkeiten, von denen wir zum Teil ja keine Ahnung haben, dass sie viel weiter gehen als die des Menschen. Eine bestimmte Schmetterlingsart kann bis über 20 Kilometer weit in dem Sinn riechen. Das können wir ja kaum auf einen Meter. Dass Tiere als was sie sind, einfach gesellschaftlich stärker beachtet und ins rechtliche Boot genommen werden. Und solche Überlegungen, weshalb die Katze da und der Fisch dort, stoßen an. Und ich möchte ja mit dem Buch Anstöße geben, um das gespannte Verhältnis auf den Punkt zu bringen.
Welche Tiere sind schützenswert und welche nicht?
Eben.
Das ist eben genau der Punkt.
Eben Inhalt des Buches.
Ich meine, Tiere können auch zur Plage werden.
Also, wir produzieren, wir als Gesellschaft, wir produzieren Fliegen mit 12 Augen. Wir nehmen Kälteresistenzgene aus Lachsen und pflanzen die in Bäume ein etc. Wir greifen sehr tief in die Natur ein und hat nicht ein Tier einen Anspruch auf Schutz seines Eigenwertes, einen Anspruch so zu sein, wie es ist.
Haben Sie ein ethisches Problem damit, eine Mücke zu erschlagen?
Ich versuche, keine zu erschlagen. Als ich mal 30 aufs Mal hatte, dann wurde es mir zu viel. Das ist jetzt eine gewisse Zeit her. Sonst trage ich meine Lavendelessenz mit mir rum. Ich versuche, die Mücke zu überzeugen, nicht mich zu stechen.
Sie überzeugen die Mücke.
Und wenn ich es nicht geschafft habe, dann hat sie das Blut gebraucht für ihre Nachkommen und dann gibt es einen Tropfen Lavendel, der riecht gut, Juckreiz weg und ich habe kein Problem.
Aber eine Mücke, die mich sticht.
Die Chinesen jetzt haben zum Beispiel ein Sprichwort geschaffen, wonach jedes Kind eine Mücke erschlagen kann, aber 1000 Wissenschaftler nicht in der Lage sind, eine zu erschaffen. Und dann sage ich mir, sie sind manchmal lästig, aber das gibt mir keinen Anspruch darauf, sie gleich umzubringen.
Also wenn eine Mücke mich stechen will, dann verletzt sie meine Würde. Und dann sage ich mir, ich oder die Mücke.
Ich befasse mich jetzt 25 Jahre damit und sehe das etwas anders. Ja. Ich habe ein anderes Buch geschrieben, das noch nicht veröffentlicht ist. Da kommt die Mücke immer wieder vor und sie stört. Und kaum ein Vortrag, den ich halte, endet nicht mit dieser Mücke. Und es geht gerade darum, zu versuchen, meinen Standpunkt lächerlich zu machen, indem man sagt, der spinnt, der überzieht, gesamtgesellschaftlich läuft er ins Abseits. Und das ist das Ärgerliche an dieser blöden Frage. Ja. Jedenfalls ist ihre Würde noch gar nicht verletzt dadurch, dass sie einen Stich haben und sich nachher dagegen schützen können. Viel wichtiger ist mir, dass wir uns sagen, sind unsere Reflexe schützenswert, dass wir Tiere einfach und zum Teil brutal umbringen, sind Tiere nicht viel länger da auf der Welt als wir, haben sie nicht einen ähnlichen Schutzanspruch. Und weshalb eigentlich setzen wir Menschen uns die Krone der Schöpfung aufs Haupt, das Leid der Tiere derart in Kauf nehmen?
Anton Götschel in HR1. Für unseren Überraschungsgast scheuen wir heute keine Mühen und Kosten, genauer gesagt Telefonkosten, denn wir erreichen ihn in Odessa. Damit wissen Sie schon, wer dran ist, oder? Der Konzertpianist Alexei Botvinov. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ihr Alexei, das ist eine Riesenfreude. Herzlichen Dank, machst du mit im Hessischen Rundfunk.
Sie sind sehr gute Freunde. Was schätzen Sie an Antoine Götschel?
Also Antoine ist einfach speziell. Er ist eine sehr besondere Persönlichkeit. Das ist unglaublich. Von einer Seite, er ist Anwalt. Aber so unkonventionell ist Anwalt, ich habe in meinem Leben nie gesehen wahrscheinlich. Oh. Ja, von der anderen Seite, er ist so romantisch wie ein Künstler. Er versteht klassische Musik wie ein Künstler. Er ist für mich ein Beispiel von Aristokrat. Er hat so viel Charme und so in Ausreden, Sprachen und so weiter. Ich schätze ihn wirklich sehr, sehr, sehr hoch.
Ach, wie lieb. Herzlichen Dank. Ich werde ganz rot, aber das glaubt mir niemand. Ich sitze im Radio.
Vor allem ist er braun gebrannt, da fällt es nicht auf. Herzlichen Dank. Vielleicht können Sie noch mal genauer beschreiben, was das außergewöhnlich ist. Sie sagen, er ist wie ein Künstler. Was meinen Sie damit?
Er ist so ein Kenner von Musik. Er ist so ein Kunstkenner. Aber von anderer Seite, er steht auf der Erde mit beiden Füßen. So, das ist auch nicht sehr konventionell. Diese Kombination ist schon bewundernswert. Und er liebt Innovationen in Kunst. Er macht verschiedene Experimente. Anton versteht Kunst wie ein Künstler. Das ist wirklich sehr, sehr rar, muss ich sagen.
Herzlichen Dank. Und was uns verbindet ist, es sind verschiedene Projekte, die ich mit derselben Inbrunst oder Intensität oder mit dem lustvollen Gestaltungswillen verfolge, eben auch mit Alexei Botvinov, wie ich verschiedene Tierschutzprojekte, über welche wir uns auch kennengelernt haben, verfolge. Alexei Botvinov war verschiedentlich dabei, bei Buchvernissagen, wo er gespielt hat, bei einer Preisverleihung. Und von daher kennt er auch die Tierseite absolut.
Wie ist Ihre Freundschaft dann so entstanden?
Antoine hat mir geladen auf eine von ihren Veranstaltungen wegen Tierrechte und konnte man sagen, dass Musik uns hier irgendwie zusammengebracht. Ich muss sagen, auch als Freund, ich traue ihm sehr. Ja, eine von meinen Personen, welche ich traue am Leben am besten.
Oh, so schön. Herzlichen Dank.
Alexei Botvinov, herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben.
Herzliche Grüße Dank, auch an Lena, gell?
Ich
habe mich riesig gefreut. Herzlichen Dank.
Tschüss. Der Pianist Alexei Botvinov in HR1. Gleich kommen hier die HR1 Nachrichten und dann reden wir weiter mit Antoine Götschel.
HR1 Talk. Jetzt mit Uwe Bernd.
In Deutschland sagt man gerne, der kann keiner Fliege was zuleide tun. Das ist so ein berühmter alter Spruch. Der passt auch zu unserem Gast Antoine Götschel, Autor des Buches Tiere klagen an. Dass Sie Vegetarier sind, das ist verständlich. Wie halten Sie es mit Tierprodukten, Eier oder Käse oder ähnliches?
Ich muss gestehen, also es ist meine persönliche Meinung, Eier nehme ich noch vom Bauern gerade gegenüber. Ich kenne die Hühner und Milch trinke ich noch. Etwas aber wenig und habe mir eigentlich auch beim Erarbeiten des Buches die Gedanken gemacht, bei vielen Dingen, auf die ich verzichte, wie schulmedizinische Medikamente, sage ich ja Nein zum Produkt und Nein zur Produktion. Und viele sagen ja Nein zur Produktion über Tierversuchen, aber Ja zum Produkt, das heißt, sie nehmen das. Und ich bin daran, den Eier-Milchkonsum, vielleicht auch den Honigkonsum zu reduzieren. Ich finde das, wie es meine Partnerin jetzt beginnt, sehr sympathisch.
In dieser Stunde reden wir noch über Versuchstiere zum Beispiel und auch, wie man den Tierschutz in Deutschland verbessern könnte. Also sozusagen eine kleine Runde Jura für Tiere. Wir wollen Antoine Götschel noch ein bisschen genauer kennenlernen und eine ganz gute Möglichkeit dazu ist der HR1-Fragebogen und der kommt immer genau an dieser Stelle. Mein schönstes Privileg als Tieranwalt war?
Mich für Fälle einzusetzen, die mich überzeugt haben, dass es sich lohnt.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Das sind 125 Gramm. Mhm. Ich rechne so beim Bioladen 1,80 Franken, vielleicht 1,50 Euro.
Von meinen Kindern habe ich gelernt,
dass Leichtigkeit, dass Spielfreude, mein älterer Sohn ist Schauspieler, dass Spielfreude auch ein Weg ist, der gerade so wichtig ist wie verbissene Wege.
Heißt das, dass Ihnen es an dieser Leichtigkeit manchmal mangelt?
Ja, klar.
Mein Lieblingsessen?
Ich mag gern Spätzli. Spätzli oder Spätzle sind es, ja. Und vielleicht, was hätte ich gern dazu?
Also so deftig, ja. Zwiebeln.
Ja, genau. Ich habe gerade an die Zwiebeln gedacht. Und Schweizer legen dann noch Apfelmus dazu, aber das ist wahrscheinlich verpönt in HR1-Land.
Verpönt? Nein. Verpönt
gehört auch Apfelmus alles zu euch?
Ja.
Schon auch, hä?
Hessisch ist es nicht, es ist ja eher baden-württembergisch. Die
ja, mein Schatz, ist eben Schwäbin.
Halt. Sehen Sie. Ich hasse es, wenn.
Merkwürdig, vielleicht tönt es auch abgehoben für einen Sonntagmorgen, aber den Begriff Hass, den Begriff schlechtes Gewissen, habe ich versucht, aus mir auszutreiben.
Glück bedeutet für mich?
Stille, bereichernde, satte Momente der Einheit in mir mit meinen Liebsten, wo ich sage, jetzt ist schön.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Dass der Aufwand gigantisch groß ist, einen großen Teil der Menschen, die sich gar keine Gedanken machen über ideelle Werte, über beispielsweise den Umgang mit den Tieren, zu einer Meinung und erst noch zu einer menschen- und tierfreundlichen Meinung zu bewegen. Das kostet immens viel Geld, Überzeugungskraft und zahllose Menschen sind an dieser Überzeugungsarbeit gescheitert.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit...
Vielleicht mit Angela Merkel, ohne Mikrofon einfach so, über Tiere in Deutschland und in Europa. Mit wenig Aufwand könnte sie sehr viel Gutes bewirken. Das wäre schön.
Der Glaube.
Der Glaube ist für mich stärkend, wichtig. Nicht selten ziehe ich mich zurück und lese in theologischen, jüdisch-philosophischen Schriften. Und es bestärkt mich, dass wie wir mit Menschen, wie wir mit der Natur, mit den Tieren umgehen, nicht bloß, aber auch einen religiösen Hintergrund hat. Meine Tochter ist Pfarrerin zum Beispiel.
Ilse Aigner, die deutsche Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz.
Mm.
Sie möchten lieber gleich die Chefin treffen.
Ich möchte lieber die Chefin treffen.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Antoine Goetschel. Vielen Dank dafür. Und jetzt zur Belohnung wieder ein Musikwunsch. Fast so lang wie ein Werk von Rachmaninow.
Aber lustvoll.
Marvin Gaye haben wir jetzt für Sie. Und zwar den Titel Sexual Healing.
Ach schön.
Möchten Sie was darüber verraten?
Gerade gestern habe ich mit meinem Schatz darüber gesprochen, wie eigentlich die Urkraft, die geschlechtliche Kraft, derart vertabuisiert, verkommerzialisiert wird, verkümmert. Und zu sagen, doch, also vielleicht schneiden Sie es dann raus, Sonntagmorgen, aber ich hatte schon einen Text drin, Vögeln statt Fischen zuzusehen, hat mir immer Freude bereitet. So denke ich, wir könnten durchaus zur Geschlechtskraft lustvoll Ja sagen und das Ganze viel spielerischer angehen, als viele von uns das tun.
In diesem Sinne, Sexual Healing von Marvin Gaye. In der Live-Version hat man wenigstens auch Zeit.
Herzlichen Dank.
Kommen wir zu einem weiteren Thema, das Antoine Goetschel in seinem Buch anprangert, und das sind die Versuchstiere. Es ist natürlich leicht zu sagen, die armen Tiere, die sollen nicht in Labors gequält werden. Die Bilder von verdrahteten Affen gehen auch unter die Haut. Aber Sie wissen, was kommt. Ist es nicht für das Wohl des Menschen nötig, dass es Tierversuche gibt?
Das ist natürlich eine verkürzte Betrachtungsweise. Es wird seit vielleicht 120 Jahren Glauben gemacht, dass es nötig sei. Es ist ein sehr starker Industriezweig. Deutschland ist international mit Amerika, mit Japan sehr stark vernetzt, was die Versuche anbelangt. Unabhängig davon bin ich der Überzeugung, dass sehr viel und sehr viel mehr gemacht werden kann, um das Leiden der Versuchstiere zu lindern und dass wir als Konsumentinnen und Konsumenten durchaus auch unseren Beitrag in der Haltung und im Verhalten leisten können.
Welchen Beitrag kann ich als Konsument leisten bei Tierversuchen?
Mir fällt auf, dass das Thema Tierschutz, so wie es heute begonnen hat, gern fast reduziert wird auf die Frage, essen Sie Fleisch? Das ist so wie verkürzt und fast etwas ärgerlich, denn wenn jemand nicht diese Verzichtsmentalität hat, dann muss er sich ja dann irgendwie die Ethik zurechtlegen, wie ich mit den Lederschuhen oder der veganen Lebensweise. Jedenfalls merke ich dann, dass das Thema Medikamente, Kopfschmerztabletten eigentlich keines ist. Viele Tierschützer kämpfen flammend für Tierrechte und kaum haben sie Kopfschmerzen, statt dass sie einmal um den Block gehen, werfen sie was rein, was wieder an Tieren getestet worden ist, statt dass wir unserer Gesamtverantwortung bewusst sind und sagen, ich führe ein Leben so, dass ich nicht einmal in Kauf nehmen muss, dass Tiere überhaupt dann leiden, denn wir wissen, alle schulmedizinischen Medikamente wurden an Tieren geprüft, alle Operationstechniken an Tieren geprüft.
Okay, heißt das auch, dass Sie keine Medikamente nehmen?
Ich versuche seit rund 20 Jahren keine schulmedizinischen Medikamente zu nehmen. Und
wegen der Tierversuche?
Ja, ich investiere viel lieber in die Stärkung der Gesundheit als in die Bekämpfung der Krankheit.
Wie sieht das aus mit Grundlagenforschung? Also es gibt ja dieses bekannte Beispiel mit den Affen in Bremen an der Universität, die haben Elektroden im Gehirn und daran wird geforscht, wie sich die Demenz entwickelt. Und es gibt in Deutschland 1,3 Millionen Dementkranke. Es werden in ein paar Jahren sehr viel mehr sein. Und wenn dieser Professor da was rausfindet, dann ist das das Leid der Affen, aber vielleicht können da Millionen von Menschen von profitieren eines Tages.
Ich weiß, dass ähnliche Versuche in der Schweiz hätten durchgeführt werden sollen und vom Bundesgericht, weil ich auch dafür gesorgt habe, dass Tiere im Verwaltungsverfahren bei Tierversuchen eine Stimme kriegen, untersagt worden sind mit der Begründung, das Leiden der Tiere ist einerseits zu groß und der mögliche Erkenntnisgewinn zu weit weg, als dass man das Leiden der Tiere hierfür in die Waagschale werfen soll.
Das ist natürlich ein sehr schwieriger Abwägungsprozess.
Das ist richtig und das Urteil ist sehr aufwendig und ich bin sehr glücklich, dass sich unsere Gerichte überhaupt mit diesen Fragen beschäftigen.
Denn der Professor kann ja nicht versprechen, mit den Versuchen, die ich an dem Affen machen möchte, kann ich die Demenz besiegen. Das ist halt das Schwierige bei Grundlagenforschung.
Drum ist es ja so, etwas salopp formuliert habe ich mir gesagt, besser ist besser als schlechter. Weshalb müssen es Primaten sein? Weshalb kann man nicht die Versuchsanordnung noch milder gestalten? Ist alles gemacht worden, um das zu vermeiden? Aber wo ist dann die Grenze? Schützen wir Menschenaffen stärker als Delfine? Wie ist es mit Wirbellosen? Die Würde des Tieres schützt eigentlich Tiere wie auch Pflanzen. Und von daher haben Tiere generell einen erhöhten Schutzanspruch, der sich meiner Auffassung nach im deutschen Tierschutzgesetz stärker wiederfinden sollte.
Die Diskussion um die Versuchstiere. Antoine Götschel in HR1. Of our lives, time may rush us, hurt or love us, but on this day we have arrived. Mit Uwe Bernd und Antoine Götschel. Jetzt verschenken wir 3 handsignierte Exemplare seines Buches Tiere klagen an. Wird man als Tierschützer, wenn Sie solche Thesen in der Öffentlichkeit vertreten, manchmal auch belächelt? Oder was sind so die Reaktionen
Ach, klar,
auf das Buch?
Ja, die Mücke kommt wiederum zu zeigen, wie dümmlich und nicht mehrheitsfähig die Auffassung ist, für die Tiere aufzustehen. Mädchengesucks oder so. Weshalb machen sie Tierschutz der hübschen Tierschützerinnen wegen sicher und so. Also persönlich wurde ich belächelt, als ich das Thema in den 80er Jahren zu bearbeiten begann. Seither in der Schweiz weniger, weil auch manche Anwältinnen und Anwälte dann zu mir kommen und gesagt haben, toll, du stehst für eine Idee auf, du hast das eine oder andere bewirkt, nicht mehr und nicht weniger, und das macht Spaß. Und man wird häufig von Menschen belächelt, die sich um ethische Werte eigentlich keine Gedanken gemacht haben. Und das ist dann wie ein Abwehrreflex, dass man sagt, ich mag dich als Person nicht, weil du mich in meiner Haltung wie hinterfragst. Aber Leute, die sich überhaupt engagieren im Bereich Wasser, im Bereich Ernährung, Dritte Welt, die sagen meiner Erfahrung nach nicht, dass das Thema, dem ich mich widme, jetzt weniger wichtig sei oder wichtiger als das eigene.
Also wenn Sie mehr wissen wollen über seine Thesen, Tiere klagen an. Jetzt verschenken wir 3 Bücher. Quizfrage. Sie können jetzt anrufen, wenn Sie wissen, wie hieß sein erstes eigenes Haustier, diese 2 kleinen Tiere. Wenn Sie das noch wissen, wenn Sie zugehört haben, ist es ganz einfach. 0800 155 4x die 1. 0800 155 4x die 1. Währenddessen für Sie die Beatles. Nächster Musikwunsch, Drive My Car.
Ach toll.
Tieranwalt Antoine Götschel im HR1 Talk. Sie schreiben auch über ein Thema, von dem ich dachte, das gibt es nur im Alten Testament. Die Sodomie, also sexuelle Kontakte zwischen Mensch und Tier. Und Ihre These in dem Buch lautet, das kommt viel öfter vor, als man so denkt. Wie kommen Sie da drauf?
Der eine oder andere Tierschutzfall hatte eine sexuelle Konnotation. Und wo ich mich mit einem Freund damit auseinandergesetzt habe, und eigentlich die gesamte Literatur dazu mit ihm studiert, haben wir gemerkt, dass Statistiken zufolge, Anzeichen zufolge, wir davon ausgehen können, dass 4-9% der Bevölkerung mal sexuellen Kontakt mit Tieren gehabt haben.
So viel.
Die Frauen sind am Nachziehen. Beim Kinsey-Report waren es noch 4% der Männer. Und jetzt, wo die Heimtierhaltung sehr viel verbreitet ist, mehr bei den Frauen. Und das ist ein Thema, das natürlich besonders heikel ist. Der sexuelle Umgang mit dem Tier wurde erlaubt ausdrücklich. Die Strafnorm aus der, bei einer Novellierung des Strafgesetzbuches, ich denke in den 70er Jahren in Deutschland aufgehoben, dass man das tun darf.
Und also es ist in Deutschland nicht verboten?
In Deutschland ist es erlaubt, soll nicht die Ermunterung sein, das zu tun. Die Pornografie mit Tieren ist verboten, die Handlung selber nicht, sofern nicht tierquälerisch. Und ich denke mir, wenn wir im Tier eine Würde entdecken, dass man sagen kann, aufgrund der Wertigkeit eines Tieres soll geschlechtlicher Umgang mit Tieren verboten werden, auch dann, wenn Schmerzen, Leiden oder Schäden am Tier nicht nachweisbar sind. So weit dürfen wir nicht gehen.
Sie schreiben, die Menschen, die das tun, behaupten, das sei kein sexueller Missbrauch, sondern einvernehmlich, nach dem Motto, das Tier liebt mich, ich liebe das Tier. Das ist natürlich bizarr, wenn man...
Ja, ich kenne ja Menschen, die, ich habe mit denen gesprochen, nach 2 Stunden ein Radiointerview gehabt mit einem bekannten Sodomiten, der gefunden hat, ja, ich esse auch Fleisch, weshalb soll ich mich vorher nicht auch damit begnügen? Ich bin anderer Auffassung und denke, dass Tiere auf den geschlechtlichen Umgang mit Menschen hinerzogen werden können. Sie fühlen sich durch entsprechende Gerüche auch angezogen. Ich weiß aus der Literatur, dass Tiere dann manchmal den geschlechtlichen Umgang mit Tieren verlernen und dass wir sehr gerne bereit sind, unser Weltbild dem anzupassen, wie uns danach ist. Aus der Sicht des Tieres, und das geht ja wie ein roter Faden durch das Buch, ich versuche, das Mensch-Tier-Verhältnis aus der Sicht des Tieres mal anzugucken. Aus der Sicht des Tieres, denke ich, ist eine Grenze zu ziehen zwischen geschlechtlichem Umgang unter Tieren und Übergriffen des Tierhalters Tieren gegenüber.
Wir wissen nicht, das Tier hat ja kein moralisches Empfinden oder so. Wenn man dem Tier nicht wehtut, auch so bizarr wie jetzt diese Vorstellung sein mag, kann man auch den Standpunkt vertreten, wenn es dem Tier nicht wehtut, ist es dem Tier wahrscheinlich egal, oder?
Ja, genau. Das kann bei Säuglingen auch und bei Minderjährigen auch.
Nein, das ist ja...
Ja, eben. Oder? Ja. Nur weil wir darüber zu wenig wissen,
ja,
wie früher, wo man gefunden hat, ja, natürlich kann man Säuglingen jetzt Blut abzapfen bei der Geburt und jetzt kommt man drauf, dass das eigentlich bei näherer Betrachtung heikel ist. Von daher denke ich, aus der Sicht der Tierethik, dass man sich sagt, Tiere haben einen Eigenwert, sollen geschützt werden in ihrem So-Sein, dass sie auch geschützt werden sollten vor sexuellen Begierden ihrer Halter.
Antoine Gatschel in Reihe 1. You got a quick snap lock on your cold, cold heart. Oh, can't you see? Oh, Johnny B. Oh, can't you see? Was kann Deutschland von der Schweiz lernen in Sachen Tierschutz? Offenbar so manches. Darüber haben wir heute ausführlich gesprochen. Gucken wir noch mal ganz kurz in die Verfassung, ohne ins Detail gehen zu können. Also in der Schweiz steht was in der Verfassung von der Würde der Kreatur.
Ja.
Das kann das Tier natürlich nicht lesen. Was hat es davon?
Das Tier hat einerseits direkt was davon, weil das die Grundlage gewesen ist, dass wir den sexuellen Umgang mit Tieren in der Schweiz auch explizit strafbar erklärt haben. Es hat was davon, dass ein stets, wenngleich langsam wachsender Teil der Bevölkerung sich mit dem Gedanken anfreundet, dass Tiere eine ähnliche Würde haben wie die des Menschen und dadurch so als Programmcharakter, als Leuchtturm, gäbe dies der Rechtsordnung und der Gesellschaft ein noch menschlicheres Antlitz.
Und es ist die Würde der Kreatur, also nicht des Tieres oder des Wirbeltieres. Haben auch Pflanzen eine Würde?
Des Tieres generell, Wirbellose auch. Und sehr spannend, wenngleich noch gegen den Strich gebürstet, ist die Diskussion in der Schweiz über die Würde der Pflanze.
Die gibt es ernsthaft.
Deshalb hat auch die Schweiz wegen dieser Diskussion von der Harvard University den Preis der unmöglichsten oder lächerlichsten Forschung gekriegt. Die gibt es ernsthaft, die Diskussion, wie weit dürfen wir gerade im Bereich der Gentechnologie gehen, wie viel Tomate darf in die Kartoffel rein, da gibt es ja unglaubliche Konstruktionen. Das gehört schon auch ethisch diskutiert und das Beispiel dieses Harvard-Preises, des der lächerlichen oder unnötigen Forschung, zeigt gerade, dass visionäre Ideen lange Zeit nicht wahrgenommen werden, dann der Lächerlichkeit preisgegeben werden, dann diskutiert werden und plötzlich sagen dann alle, ja, das war dann meine Idee, wenn sie es dann übernommen haben. Das freut mich.
In Deutschland gibt es zumindest das Staatsziel des Tierschutzes, aber es ist noch nicht so weit wie in der Schweiz. Also angenommen, wir würden die Gatschel so ändern, wie Antoine Gatschel sich das erträumt. Was würde sich dann für die Tiere ändern in Deutschland?
Nun, wir müssen die Mehrheitsverhältnisse natürlich kennen. Und Aufstehen für Vegetarismus ist persönlich sympathisch, aber aussichtslos. Ich denke, solche Produktionspraktiken, die dem Fernsehzuschauer einfach unerträglich erscheinen im Bereich der Landwirtschaft, gehören verboten und entsprechende Verbote gehören vom Staat durchgesetzt. Und zwar so, dass die Bevölkerung weiß, dass der Staat solche Tierhaltungen, Produktionsmethoden, Schlachtmethoden einfach nicht toleriert. Da gäbe es sicher, was die Durchsetzung des Tierschutzes anbelangt, viel zu tun. Ich träume eigentlich von viel Schönem, aber auch davon, dass Tiere auf der Ebene der Bundesländer und mit der Zeit auf der Ebene der Strafprozessordnung Anwälte haben, dass Tierschutzorganisationen ein stärkeres Gewicht kriegen und bei jeder Novellierung gehören natürlich zahlreiche Bestimmungen zugunsten des Tieres verschärft, damit die Bevölkerung eine menschlichere Rechtsordnung erhält.
Eine menschlichere. Antoine Gatschel, das war das Schlusswort. Herzlichen Dank für den Besuch.
Herzlichen Dank
im Studio. Und am Schluss ist es bei uns üblich, wenn er denn möchte, dass der Gast eine Kleinigkeit auswendig aussagen darf.
Auch wenn er dümmlich klingt, finde ich den folgenden noch schön. Besser ist besser als schlechter. statt dass man sich immer unter Druck setzt, das habe ich falsch gemacht, ich habe wieder Leder oder ich habe eine Mücke oder irgend so, dass man sich einfach sagt, ich habe jetzt jeden Moment die Möglichkeit, mich anständiger oder etwas unanständiger zu verhalten. Und das gibt diese Weichheit, besser ist besser als schlechter.
Das nehmen wir mit in diesen Sonntag. Herzlichen Dank für diesen Besuch.
Herzlichen Dank Ihnen.
Und falls Sie die Sendung noch einmal ausführlich hören wollen, die gibt es später auch im Internet als Podcast zum Runterladen auf hr1.de. Mein Name ist Uwe Berndt. Schönen Sonntag noch.
Herzlichen Dank.